Ideenfänger-Podcast. Der Politik-Podcast der Union-Stiftung.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich darf euch recht herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge des Ideenfänger-Podcasts. Und heute ist bei mir zu Gast Dr. Daniel Dettling. Dr. Dettling ist einer der renommiertesten Zukunftsforscher in diesem Land, arbeitet für das Zukunftsinstitut, ist dort Leiter der Geschäftsstelle in Berlin. Und er war bei der Union-Stiftung zu einem Webinar zu Gast und hat sich mit der Frage beschäftigt, wie die Zukunft nach Corona aussehen könnte. Herr Dr. Dettling, wird sich die Welt, die wir kennen, komplett ändern nach der Corona-Krise?
Die Zukunft wird sich komplett ändern, die Welt damit auch. Die Welt wird eine andere sein als vor der Corona-Krise. Die offene Frage ist, ob zum Guten oder zum Schlechten, ob es eine Welt ist, die kooperativer, solidarischer agiert und nicht gegeneinander spielt wie vor der Krise, oder ob es eine Welt ist, in der alle gegen alle stehen und man eben nicht kooperiert, sich austauscht und so globale Krisen wie eine Pandemie auch nicht gemeinsam bekämpft, sondern jeder für sich.
Sie sind ja Zukunftsforscher, und wie sieht da jetzt Ihr Tätigkeitsfeld in der Corona-Krise aus? Hat man da viel zu tun? Gibt es viele Anfragen?
Ja, wir waren natürlich anfangs auch erstmal geschockt, haben uns aber dann sehr schnell berappelt, eigene Szenarien aufgestellt, wie die Welt nach der Corona-Krise ausgehen wird. Für uns sind ja solche Krisen eigentlich immer Störungen, produktive Störungen, die wir als Gesellschaft entsprechend annehmen müssen, wo wir uns entscheiden können zum Guten oder zum Schlechten. So gesehen ist das für uns eine sehr spannende Zeit, und wir waren natürlich dann auch sehr schnell gefragt in den Medien, was denn nach der Krise entstehen kann und wie wir in dieser Krise uns auch selbst verändern und mit ihr kreativ und auch pragmatisch umgehen können. Als Zukunftsforscher hat man jetzt sehr viel zu tun, ist allerdings leider nicht mehr auf Veranstaltungen und kann auch weniger direkt mit den Leuten agieren, kommunizieren. Das ist schon auch ein Nachteil.
Viele haben ja in Deutschland Angst vor den wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona, das gar nicht zu Unrecht. Und wie sollte man sich denn Ihrer Meinung nach als Arbeitnehmer oder auch als Unternehmer auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit Corona zukünftig aufstellen?
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben jetzt natürlich vor allem die Aufgabe, auch die Kommunikation mit dem Arbeitgeber aufrechtzuerhalten. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Jetzt ist gerade die Zeit für intensive Kommunikation, auch wenn das sozial nicht immer leicht ist, vis-à-vis persönlich. Umso mehr ist es wichtig, digital zu kommunizieren, sich auf die kreativen Stärken zu besinnen, nicht in Panik zu verfallen. Und diese Zeit, die wir jetzt zusätzlich bekommen, indem wir eben auch sehr viel Zeit sparen, im Homeoffice nicht mehr pendeln müssen, die sollten wir kreativ nutzen, um uns auch selbst weiterzubilden, fortzubilden, damit wir nach der Krise noch mehr Stärken, Potenziale entfalten und auch ausfahren können.
Also frohen Mutes in die Krise reingehen praktisch und neue Ideen ausprobieren, oder was würden Sie raten?
Ja, nicht unbedingt frohen Mutes, sondern gelassen und auch mit einem klaren Blick nach vorne. Wie können wir uns nach der Krise dann auch anders aufstellen, vielleicht auch die Zusammenarbeit verbessern? Wie können wir Synergien besser herstellen und auch eigene Potenziale, Fähigkeiten stärker nach vorne spielen? Und was lernen wir auch negativ? Woran hapert's? Wie sind die Arbeitsabläufe, die nicht gut laufen? Das muss auch klar und offen benannt und kommuniziert werden. So gesehen ist diese Krise auch eine Chance für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, auch ein neues Miteinander, eine neue Kooperation nach der Krise zu versuchen und auch entsprechend neue Wege zu gehen.
Die Krise wird ja auch auf den Arbeitsmarkt durchschlagen oder tut es ja auch teilweise schon. Viele haben natürlich Angst um ihren Job. Sehen Sie das genauso oder wie schätzen Sie die Lage ein? Also wird der Arbeitsmarkt in Deutschland ins Negative drehen komplett, oder glauben Sie, dass das nicht so schlimm wird, wie befürchtet?
Ja, der Arbeitsmarkt der Zukunft wird sicherlich auch nach wie vor ein Arbeitnehmermarkt sein. Gerade die sozialen Berufe werden aufgewertet, die humanen Berufe im Gesundheitsbereich wird einen unheimlichen Schub erfahren. andere Branchen, Banken, Versicherungen werden es sicherlich erstmal auch schwer haben. Aber insgesamt kann diese Krise auch einen produktiven, auch einen ökonomischen Schub für die Wirtschaft bedeuten. Viel hängt natürlich auch von Europa ab, ob Europa gemeinsam aus dieser Krise kommt und nicht in einen Gegeneinander-Modus verfällt. Deutschland ist ja auch angewiesen auf Exporte, auch innerhalb der Europäischen Union. So gesehen ist Deutschland hier nicht alleine und kann von dem neuen Trend der Glokalisierung profitieren, dass viele Lieferketten sich jetzt diversifizieren, sprich von der Globalisierung eher entkoppeln und stärker auch in Europa stattfinden werden, was sicherheitsrelevante Branchen betrifft. Dazu gehören vor allem die digitalen Technologien, aber auch Arzneimittel und medizinisches, technologisches Gerät. Hier kann Europa nachhaltig profitieren.
Sie haben ja gerade angesprochen, Glokalisierung ist das Schlagwort, das Sie da verwenden. Heißt das auch, dass Städte und Gemeinden zukünftig eine andere Rolle spielen werden?
Ja, in der Tat, Städte und Gemeinden werden aufgewertet durch die Glokalisierung als quasi nächste Phase der Globalisierung. Diese Einheiten werden wichtiger. Die Menschen fragen mehr Heimat, Orientierung nach, Zusammenhalt, Zugehörigkeit. Gerade alternde Gesellschaften brauchen mehr Zusammenhalt als jüngere Gesellschaften. Und da spielen die Kommunen, die Städte und Gemeinden eine entscheidende Rolle.
Glauben Sie auch, dass es eine Bewegung hin aus der Stadt raus nochmal aufs Land geben wird, durch die Corona-Krise bedingt?
Das ist eine zunehmende Orientierung Richtung ländliche Regionen. Umland profitiert davon sehr stark, gibt. Und das wird sich durch die Krise sicherlich beschleunigen, weil die Städte, vor allem die großen Städte, eher als Orte der Nervosität, auch der Anonymität gesehen werden. Es ist ja nicht zufällig so, dass vor allem kleine und mittlere Städte, Regionen in dieser Krise schneller, pragmatischer und auch kreativer reagiert haben als andere größere Städte. So gesehen wird sich dieser Trend sicherlich fortsetzen und auch beschleunigen.
Sie haben ja auch in Ihrem Vortrag, den Sie für die Unionsstiftung als Webinar angeboten haben, kurz was zum Landkreis Heinsberg erzählt, die das Thema Corona doch gut gemanagt haben. Können Sie da kurz was erläutern?
Ja, Heinsberg war als erstes betroffen und die Region, der Landkreis Heinsberg, von dem Virus und hat schnell reagiert, schneller als die Bundesländer, was Schulschließungen angeht, was soziale Distanz angeht, Abstand halten angeht. Und der Landrat hat ja eine entscheidende Rolle gespielt, hat von Anfang an klar kommuniziert, mit den Bürgerinnen und Bürgern kommuniziert und auch Hoffnung gemacht und gesagt, worauf es ankommt, dass man den Mut nicht verlieren muss, aber auch ganz klar erstmal diese radikalen Schritte braucht, um die Kurve der Infektionen abzuflachen. Und er hat auch sehr pragmatisch und konventionell zum Hörer gegriffen, wenn er etwas brauchte, Schutzausrüstung, Atemmasken, und hat sich das dann auch besorgt. So gesehen war er ein pragmatischer, kreativer, anpackender Lokalpolitiker und auch über die Region Heinsberg hinaus schnell Nachahmer gefunden. Und das macht eigentlich auch Mut, wie die Kommunen mit dieser Krise umgegangen sind.
Ja, vielleicht noch ein Blick auf Saarland. Also das Saarland ist ja bekannt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, den es hier gibt. Man hat viele Vereine, man engagiert sich vor Ort. Die Menschen im Saarland gehen auf andere Menschen zu. Was glauben Sie, kann das Saarland von dieser Krise in besonderer Weise gestärkt hervorgehen?
Ja, das Saarland hat eigentlich ideale Voraussetzungen. Es ist eine Grenzregion, es hat viele kleinere Städte, die Mittelstädte, die sich auch in der Zivilgesellschaft unter den Bürgerinnen und Bürgern kennen, vertrauen. Und all das sind Faktoren, kurze Wege, Visibilität, Nähe zueinander, auch Unternehmen, die eher kleine und mittelständische Unternehmen sind, auch international Weltmarktführer sind. Das sind eigentlich sehr gute Voraussetzungen, um aus dieser Krise gestärkt hervorzugehen. Gerade auch als Innovationsstandort ist das Saarland über Deutschland hinaus bekannt. Und so gesehen ist das Saarland eine der kreativen Regionen in Europa, die von dieser Krise sicherlich auch nachhaltig profitieren können, wenn sie sich auf die Stärken besinnen und wenn sie auch auf die entscheidenden Faktoren Talente, Technologien, Toleranz, Weltoffenheit setzen.
Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Sie haben ja ein neues Buch geschrieben mit dem Titel Zukunftsintelligenz. Können Sie uns kurz was zum Buch sagen?
Sehr gerne. Zukunftsintelligent ist ein Buch, das die Digitalisierung als Herausforderung annimmt und nicht verteufelt, aber auch nicht glorifiziert, sondern ganz konkret fragt, wo kann Digitalisierung, künstliche Intelligenz unser Leben, unser Alltag verbessern, in der Bildung, in der Arbeitswelt, aber auch in der Politik, was Demokratie angeht. Und da ist die klare Botschaft von Zukunftsintelligenz, dass neue Technologien, digitale Technologien im Dienste der Gesellschaft stehen müssen und nicht dazu dienen dürfen, diese zu überwachen oder reines Profitstreben nach Effizienzgesichtspunkten zu perfektionieren. Zukunftsintelligenz meint letztendlich die soziale Intelligenz der Gesellschaft mit digitaler Technologie und mit künstlicher Intelligenz so zu verbinden, dass wir alle als Gesellschaft auch etwas von diesem Fortschritt haben.
Ja, lieber Dr. Dettling, vielen Dank, dass Sie wieder zu Gast im Ideenfänger-Podcast waren. Ja, es hat mich sehr gefreut und bedanke mich.
Ihnen hat großen Spaß gemacht und auf bald hoffentlich.
Ja, okay, dann tschüss.
Tschüss, danke.
Das war der Ideenfänger-Podcast. Mehr zur Union Stiftung im Netz www.unionstiftung.de.